Ja, schon mit dem ersten Teil, Jesus unser Mittelpunkt. Und im zweiten Teil, die Bibel ist unsere Antwort, schon zwei starke Themen. Und unser dritter DNS-Strang, wie ihr auch an unserer Wand lesen könnt, heißt, Menschen sind unsere Priorität. Du stellst jetzt vielleicht die Frage, warum heißt es nicht, Gott ist unsere Priorität? Warum Menschen? Zum einen daher, wenn Jesus unser Mittelpunkt ist, ist es Gott auch. Zum anderen, weil wir in der Bibel, die unsere Antwort ist, sehen, dass Menschen für Gott das Wichtigste sind. Also, warum sollen Menschen unsere Priorität sein? Und dann kommt dir sicherlich so die Standardantworten des Christentums im Sinn. Er hat seinen Sohn gegeben. Ja, Amen. Es ist das größtmögliche Opfer. Gott gab es aus Liebe seinen Sohn, um uns zu retten. Aber um Gottes Liebe im Ganzen verstehen zu können, da müssen wir weit vorne beginnen. Und zwar bei der Erschaffung der Welt. Warum er diese erschaffen hat. Wir sehen im 1. Mose, wie Gott die Sterne, den Mond, die Sonne erschafft, das Land, die Pflanzen, die Tiere. Und bei allem sagt er danach, dass es gut war. Aber dann geschieht etwas. Lest euch das mal zu Hause im Ganzen durch. Nach 5 Tagen passiert in der Schöpfungsgeschichte eine Veränderung. Im 1. Mose 1, Vers 26. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Nicht Gott alleine, wir. Also Jesus und der Heilige Geist dabei. Unser Ebenbild, also uns ähnlich. Das uns ähnlich ist. Und lasst uns noch den Vers 27 mitnehmen. Denn das gilt nicht nur für den Mann, der zuerst geschaffen wurde, sondern genauso für die Frau. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Und im Vers 31 lesen wir dann, schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und dann war es nicht nur gut, sondern es war sehr gut. Erst als der Mensch in die Schöpfung dazugekommen war, war diese vollkommen. Und so sehen wir, der Mensch hatte für Gott Priorität. Wie viel mehr sollten die Menschen es für uns sein? Kannst du dir vorstellen, Gott hatte eine Idee, den Menschen zu schaffen. Und das zwar nicht möglichst billig, praktisch, einfach, sondern perfekt. Bei Gott gibt es kein Geiz ist geil. Er baute das Universum und die ganze geniale Ordnung in ihm, die wir niemals komplett verstehen werden. Er setzte jedes Teilchen an seine perfekte Stelle. Er baute alles auf nach Mathematik, nach Physik, Chemie, Biologie. Es hat alles seinen Zusammenhang. Er gab jedem Atom seinen Sinn. Nichts war Zufall, bis alles perfekt und gut war. Aber das war gar nichts. Entschuldigung. Aber das war gar nichts. Nicht einmal ein Hauch von dem, was kommen sollte. Er schuf etwas. Etwas, was ihm ähnlich war. Und zwar nicht alleine, sondern alle drei. Etwas so perfekt, dass sie sahen, dass es sehr gut war. Sie schufen dich. Das ist eine krasse Ansage. Sie schufen dich. Und das nicht nur so, sondern weil sie es wollten. Sie wollten dich haben. Nicht deinen Nachbarn, nicht den 2 Häuser weiter, sondern sie wollten dich haben. Sie haben dich gesehen und gesagt, den oder die wollen wir. Mit ihm möchten wir von jetzt an Gemeinschaft haben. Hier auf der Erde, wie auch später im Himmel. Ich finde es so begeisternd. Du bist kein Zufall. Kein Mensch ist ein Zufall. Vielleicht sagst du, meine Eltern wollten mich nicht. Ja, aber Gott wollte dich. Es gibt keinen Zufall. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der Zufall ist. Und so ist es, dass wir von Gott gemacht wurden, weil er es für wichtig erachtete. Wenn du das nächste Mal auf dem Berg bist, schau dich einfach mal um. Das alles hat Gott für keinen Geringeren gemacht als für dich. Er hat nicht eine Pflanze geschaffen. Er hat Tausende geschaffen. Er hat nicht eine Tierart geschaffen. Er hat Tausende geschaffen. Nur, dass du alles hast und dich daran erfreuen kannst. Und ich hoffe, ihr merkt jetzt, wie wichtig Gott Menschen sind. Er wollte das Beste für sie. Das vollendete Paradies. Und jetzt denkst du vielleicht, ouch, Gott kann ich doch niemals genügen. Wie soll ich bei meinen ganzen Fehlern, meinen Macken so heilig sein? Und da kann ich dir nur sagen, du kannst weder so heilig leben, noch so heilig sein, um dem Genüge zu werden. Vergiss es, es geht nicht. Gott hat dich heilig gemacht. Das nennt man Gnade. Das beste Beispiel dazu finden wir im gesamten Alten Testament, wo die Menschen ständig Mist bauen. Und wir sehen, wie Gott trotzdem, trotz allem, immer wieder Wege zur Umkehr lässt. Er hat die Menschen niemals aufgegeben. Niemals. Er hat sie früher nicht aufgegeben und er wird sie auch in Zukunft niemals aufgeben. Egal, was war oder kommen wird. Aber was wir für uns nehmen müssen, wenn Menschen unsere Priorität sind, wenn Gott nur das Beste für die Menschen wollte, dann muss das für uns genauso gelten. Habt ihr euch schon mal vorgestellt, wie es mit uns aussehen würde, wenn es den Sündenfall nie gegeben hätte? Die Bibel sagt ganz klar und deutlich, dass Gott den Menschen macht, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Der Mensch verdarb alles und trennte sich von ihm. Doch Gott gab nicht auf. Er wollte weiterhin Gemeinschaft haben und sandte seinen Sohn, Jesus Christus, um wieder mit uns Gemeinschaft haben zu können. Ich liebe diese Stelle in der Bibel, als Jesus ans Kreuz geschlagen wurde und der Vorhang im Tempel zerriss. Damals war es so, nur die Priester durften ins Allerheiligste zu Gott kommen. Sie mussten Zeremonien und Rituale über sich ergehen lassen, nur um heilig genug zu sein. Und Jesus starb und der Vorhang zerriss. Wir können heute, dank diesem Opfer, Gemeinschaft mit Jesus und mit Gott haben. Wir dürfen direkt zu ihm gehen. Wir brauchen keinen Mittler, der für uns irgendein Opfer bringt, der irgendein Tier schlachtet, sondern wir können sagen, Jesus, ich bin hier. Lieber Gott, ich bin hier. Ich will dich jetzt hören. Ich will gemeinsam mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte mich an deiner Schöpfung erfreuen. Ich möchte dein Wort lesen. Ich möchte mich verändern lassen, so wie du gelebt hast, als du auf dieser Welt warst. Gott ruft nach seiner Schöpfung. Gott ruft nach seinen Kindern. Er möchte mit jedem Einzelnen Zeit verbringen. Und das gilt für die, die ihn schon kennen, genauso für diejenigen, die Gott noch nicht kennen. Merkt ihr, warum Menschen unsere Priorität sein sollten? Es ist Gottes Priorität. Was seine Priorität ist, ist auch unsere Priorität. Doch haben wir Gottes Priorität schon in unserem Leben umgesetzt? Wenn Gott Menschen so wichtig sind, was heißt das für uns? Mal ganz praktisch gedacht, was heißt das für uns? In vielen Gemeinden hängt jetzt schon öfter Schilder, wo Welcome Home steht, Willkommen zu Hause. Kennt ihr vielleicht schon so? Wir wollen, dass Menschen sich bei uns zu Hause fühlen, dass sich wie die Nummer eins fühlen. Gehst du Sonntag in die Kirche, in die Gemeinde oder kommst du nach Hause? Wo deine Brüder und Schwestern sind, wo deine Freunde sind, wo dein soziales Leben tobt. Ich wünsche mir für uns, aber auch für jeden, der hier durch diese Tür kommt, dass du hier nach Hause kommst, dass du ankommst, dass du angenommen wirst, so wie du bist. Du musst dich hier nicht verstellen. Du bist ein wertvolles Wesen, genauso gemacht, wie Gott es wollte. In der Gesellschaft wirst du bewertet nach deinem Haus, deinem Auto und wie oft du in den Urlaub fährst. In der Gemeinde gelten andere Werte. Bist du für deine Brüder und Schwestern da? Bist du für deine Mitmenschen da? Wisst ihr, die Erde schreit, die Nachrichten schreien, die Zeitung schreien. Sie schreien immer, es gibt keine Hoffnung auf dieser Welt. schaut sie euch an. Es gibt nur Krieg, Hunger, Zerstörung, alles im Arsch. Aber das ist falsch. Die Bibel sagt uns, dass wir das Licht der Welt sind. Nicht sein sollten, sind. Wenn die Menschen in ihren Nöten ersticken, sind wir für sie da. Sie sind unsere Priorität. Im Johannes 13, Verse 34 und 35. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es gibt von Dwight L. Moody ein wunderbares Zitat. Einer von 100 liest die Bibel, die anderen 99 lesen den Christen. Stehen wir zu den Werten, die uns die Bibel gibt? Jemand, der nicht an Jesus glaubt, liest im seltensten Fall die Bibel. Falls er eine aus der Konfirmation oder Firmung hat, steht sie doch im besten Fall im Regal im Fantasy-Abteilung zwischen Herr der Ringe und Harry Potter. Es hat für ihn keinen Wert. Aber wenn du als Mensch, der Jesus liebt und ganze Sache mit ihm machst, die Bibel liest und das, was daran steht, für dein Leben nimmst und das in dir wirksam wird, dann werden es die Menschen sehen. Wie wir schon in der Predigt vor ein paar Wochen gehört haben. Du bist die Botschaft. Wisst ihr, die meisten Menschen werden nicht Christen, weil sie mal eine übernatürliche Erfahrung mit Gott hatten. Klar, gibt's auch. Die meisten Menschen spüren eine Leere, haben oft gerade etwas oder jemanden verloren, suchen Halt, sie suchen etwas, eine Leere zu füllen und sehen sich um, was es so in der ganzen Welt gibt, und da gibt es viele Möglichkeiten. Aber sie sehen sich um und dann sehen sie jemanden, der sich Christ nennt. Das bist du. Und sie fangen an zu beobachten, was ist so anders an dir? Und dann schauen sie, ob du lebst, was du sagst. Und dann in der Gemeinde ist diese Liebe, die uns die Bibel berichtet, zwischen uns. Begrüßen wir uns als Familie oder schnell mal einen Händedruck und dann 2 Meter Sicherheitsabstand, damit mir die Person nicht zu nahe kommt? Ich denke, jeder kennt die Bibelstelle: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich denke, dass jeder von uns sich auch selber mag. Vielleicht nicht jede Ecke, nicht jedes Speckpölsterchen, nicht jedes Haar, das uns zu früh rausfällt. Aber im Groben und Ganzen sind wir doch das, was wir aus uns gemacht haben. Aber jeder tut sich doch selber etwas Gutes. Und wenn ich fragen würde, wie zum Beispiel, viele Frauen würden zum Beispiel gerne in eine Wellness-Oase gehen. Ich glaube, dann würde auch keine Hand unten bleiben. Und es tut euch gut. Wir sind uns doch alle nicht selber egal. Bestes Beispiel für uns alle. Wir waren doch heute Morgen alle vom Spiegel. Wir haben uns die Haare gewaschen. Wir haben uns gestylt. Einige haben sich Schminke aufgetragen. Das tun wir doch, weil wir uns lieben. Wären wir uns egal, würden wir wie der letzte Dreck rumlaufen. Du sollst jetzt vielleicht nicht deinen Nachbarn eincremen. Aber so wie du dich liebst und so wie du dir selber Gutes tun willst, so sollst du deinen Nächsten lieben. Dass du deinen Nächsten lieben sollst, steht übrigens 8-mal in der Bibel. Nicht nur einmal, wie man immer so schön denkt. Liebe deinen Nächsten steht in der Bibel 8-mal. Lass uns einmal in Markus 12, 30, Vers 31 reinschauen. Einer von den 8 Bibelstellen. Ihr sollt ihn, Gott, von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Und jetzt, nach der Hoffnung für alle Übersetzung, ebenso wichtig, nicht an zweiter Stelle, ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Wenn Jesus hier sagt, lieb Gott, lieb deine Mitmenschen, es gibt nichts Wichtigeres als diese beiden, dann ist doch ganz klar, warum Menschen unsere Priorität sind. Wir Christen haben doch oft den Fehler gemacht in unserer Vergangenheit. Haben unsere Bibel genommen, sind losgezogen in die Welt, haben geschrien, Sünder, Sünder, ihr werdet verdammt sein. Ich weiß besser, wie ihr zu leben habt. Und das zu Menschen, die gar nicht wissen, worum es im Christentum geht. Sowohl die gute Nachricht, das, was Hoffnung schenken sollte, zu etwas, was Menschen mit Einengung, Druck, freudloses Leben verbinden. Aus Liebe deine Nächsten haben Christen, ich weiß es besser als mein Nächster gemacht. Und dann haben sie einen Lebensstil gepredigt, an den sie selber meist nicht mal rankommen können. Mutter Teresa sagte einmal, anfangs glaubte ich, bekehren zu müssen. Inzwischen habe ich gelernt, dass es meine Aufgabe ist, zu lieben. Und die Liebe bekehrt, wen sie will. Was für starke und wahre Worte. Bevor wir den Menschen, die keine Christen sind, mit der Bibel kommen, lass uns doch erstmal als Christen anfangen, die Bibel zu leben. Nehmt christliche Eigenschaften und lebt sie vor. Güte, Barmherzigkeit, Hilfsbereitschaft, Geduld, Vergebung, Versöhnung. Ich weiß, es ist nicht immer leicht und wir schaffen es auch nicht immer, aber wir sollen danach streben. Ich glaube, was uns alle in den letzten 2 Jahren herausgefordert hat, war, als die vielen, vielen Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Und es war auch bei Christen ein riesiges Thema und ich habe mit vielen gesprochen und es gab genauso viele Meinungen dazu. Und ich muss zugeben, ich musste, um meinen Standpunkt dazu zu finden, auch enorm mit mir kämpfen, darüber nachdenken, gucken, was sagt die Bibel, zu was sagt die Politik. Biblische Gebote gegen meine eigenen Ängste. Althergebrachte Strukturen gegen eine gesellschaftliche neue Zusammensetzung. Auch, man kann es auch ganz klar sagen, viele Menschen muslimischen Glaubens. Sehe ich das als Bedrohung oder denke ich, Gott hat uns die geschickt, damit sie ihn kennenlernen, weil sie in ihrem Land keine Chance haben. Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Und ich muss zugeben, es hat mir auch an manchen Tagen Angst und Sorgen gemacht. Einmal zeigte mir jemand, der hierher geflohen ist, ein Handyvideo, wie sie auf dem Schiff waren. Ihr kennt diese Kähne aus den Nachrichten, wo die Menschen wie Vieh zusammenhocken. Und die Menschen schrien vor Todesangst. Die kamen aus dem Smartphone, mir hat sich das Magen umgedreht. Es ist etwas, wenn man es im Fernsehen sagt, man oh. Wenn man aber jemanden daneben hat, der es erlebt hat, dann ist das eine ganz andere Sache. Sind wir als Christen nicht aufgerufen, jedem zu helfen? Und es hat mich wirklich beeindruckt. Dieser Mann war damals noch Muslim, er ist jetzt Christ und leitet jetzt auch die persischsprachige Arbeit in München, der Gemeinde dort. Und ich werde es nicht vergessen, wie die Menschen schreien und die Küstenwache wirft Rettungswesten ins Wasser und die Menschen springen ins Meer. Das sind heftige Bilder. Aber es war ja nicht so, dass es nicht nur irgendwo im Mittelmeer stattfand. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle konnte man selbst bei uns jetzt in unserem kleinen Dorf nicht daran vorbei. Auf einmal klingelte es alle paar Tage an der Tür und Menschen baten um Lebensmittel, um Essen. Gebe ich ihnen jetzt was? Dann stehen sie ständig bei mir vor der Tür. Oder was sind das überhaupt für welche? Und ich muss zugeben, am Anfang wollte ich nichts geben. Damon hat da ein großes Herz, sie kennt da nichts, aber ich muss sagen, ich war unwillig. Aber was mir einmal einen Schock versetzte, und ich meine es wirklich, war, als es wieder klingelte. Es war der 3. in 3 Tagen, der bei uns bettelte. Und ich öffnete die Tür und es stand ein ziemlich heruntergekommener, dreckiger, verlotterter Mensch vor mir. Ich habe bei allen Flüchtlingen noch nie so einen heruntergekommenen Menschen gesehen. Und ja. Und ich habe den doch recht unhöflich zurückgewiesen, muss ich sagen. Es war unhöflich, es war falsch. Und bei uns an der Tür so ein kleines Glasfenster und ich schloss die Tür. Und in dieser Sekunde, wo ich die Tür schloss, spürte ich irgendwas und ich mache die Tür wieder auf. Die Person war weg. Ich bin auf die Straße gegangen, hinterher, guckte nach links und guckte nach rechts. Bei uns auf dem Dorf kann man wirklich weit gucken. Man sieht jeden Menschen auf Minuten und es war keiner da. Es hat mich wirklich gechockt und mir kam dann der Matthäus 35 im Sinn. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir nicht zu essen gegeben und ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war als Fremder bei euch und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts zum Anziehen und ihr habt mir keine Kleider gegeben. Ich versichere euch, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Das war für mich eine tiefe, bedeutsame Lehre, die Liebe von Gott zu verstehen. Gott liebt nicht nur uns Menschen hier in der Gemeinde, er liebt alle. Und die Sache hat mich auch so beschäftigt, dass jedes Mal, wenn jetzt jemand klingelt, dass ich auch immer wirklich was rausgebe, dass ich probiere zu helfen in meinen Möglichkeiten. Und dann möchte ich dich auch mal fragen, kennst du jeden, der hier so rein oder rauskommt in der Gemeinde? Hebräer 13, Vers 2. Vergisst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Wenn wir sagen, dass Menschen bei Gott Priorität haben, wie können wir sagen, bei uns genauso, aber der nicht und der passt mir auch nicht. Ich will keine Probleme wegreden. Sie sind da, ich weiß, sind große Probleme da. Aber solange Menschen in unserem Umkreis sind, die Gott nicht kennen, sind wir für sie verantwortlich. Jesus hat der samaritanischen Frau genauso geholfen wie dem römischen Soldaten. Und als Jude war in jeder Kontakt zu ihm verboten. Das jüdische Gesetz sagte, du hast ihm nicht mal auf derselben Straßenseite dürft ihr stehen. Beide waren unrein. Und ich denke, wir müssen lernen, wenn Menschen unsere Prioritäten sind, dass wir Verantwortung übernehmen. Wir als CGM hier in Minden haben Verantwortung für die Menschen in dieser Stadt. Für alle 82.000. Und dabei ist egal, ob er obdachlos ist, arbeitslos ist, Arbeiter ist, Beamter ist, Selbstständiger ist oder ein Millionär. Ist egal. Bei Gott gibt es keinen unterschiedlichen Wert von Menschen. Natürlich können wir nicht alles machen, aber wir können anfangen, etwas zu tun. Jeder, der Jesus liebt, der hat doch einen Drang danach, ihm ähnlicher zu werden. Das zu tun, was er uns vorgelebt hat. Und wenn wir anfangen, etwas zu tun, wird Gott sich dazustellen. Das verspricht sein Wort. Und wer Interesse hat, nächste Woche Vorgespräch zu Love Your City. Wenn wir nur einen kleinen Tropfen auf dem heißen Stein sind, mit unserem Bollerwägelchen lospreschen, den Menschen was Warmes anbieten wollen, ein offenes Ohr geben wollen. Es rettet nicht die Welt, aber es ist ein kleiner Tropfen, um Menschen hier in dieser Stadt Gottes Liebe zu zeigen. Was zeigt bei uns in der Gemeinde, dass Menschen Priorität haben? Und ich habe da auch von Mutter Teresa ein weiteres wunderbares Zitat gefunden. Es geht nicht um das, was wir tun oder wie viel wir tun, sondern darum, wie viel Liebe wir in das Tun legen, in die Arbeit, die er uns anvertraut hat. Ganz einfaches Beispiel. Mache ich mir, wenn ich eine Predigt vorbereite, Wochen vorher schon Gedanken, was ich sagen will? Oder fange ich Samstagabend mit meiner Predigt an? Wie viel Liebe investiere ich da rein? Wie bereite ich mich auf die Arbeit, die mir anvertraut ist, vor, um meinen Mitmenschen Gottes Liebe zu zeigen? Bei uns zu Hause bereitet Damante oft stundenlang den Lobpreis vor, Welche Lieder passen zu dem Thema? Welche neuen Lieder soll das Musikteam einbinden? Und beginnt sie zu transkribieren, rumzuschreiben. Ich habe da ja von ihr keine Ahnung. Und dann ist sie so leidenschaftlich. Ich darf sie dabei übrigens nicht stören. Wenn jemand für sie anruft, stelle ich mich immer so neben ihr Klavier und warte, bis sie anspricht. Sie ist so von ihrer Arbeit gefangen. Wie kann sie es besser machen? Wie kann sie, die ihre Lieder weiter an die Menschen ranbringen, dass sie Gott erleben? Wie bereite ich mich auf den Kinderdienst vor? Wie erledige ich den Putzdienst? Nur mal schnell durch, die Ecken sieht ja keiner. Übrigens, Menschen, die das erste Mal hier drin sind, sehen alle unsere kleinen Schmutzecken. Die sind nicht daran gewöhnt, wie wir, wenn wir hier mal ständig drin sind. Das war keine Aufforderung, an die Gäste nachher hier zu suchen. Wir kennen unsere Macken. Wie erledige ich den Küchendienst? Wisst ihr, ich finde, als Gemeinde, ja, die Gemeinschaft, die wir nach dem Gottesdienst erleben, als so wertvoll. Und es ist wirklich, was ich wirklich glaube, dass uns als Gemeinde auszeichnet. Wie viele gute und inspirierende Gespräche konnte ich nach unserem Gottesdienst führen? Wie viele Probleme konnten gelöst werden? Wie viele Sachen konnten besprochen werden? Wie viele Freundschaften wurden in dieser Zeit begründet? Wie viele Menschen durfte ich in dieser Zeit kennenlernen? Und ohne alle Helfer und Helferinnen, die am Sonntag vor- und nachbereiten für unsere Kaffee trinken, wäre es nicht möglich. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal so gesehen habt, dass diese Menschen Nächstenliebe an uns üben. Durch euren Einsatz wird eine Zeit geschaffen, die uns als Gemeinde vereint und verbindet. Und ich möchte euch wirklich danken, dass ihr so eine Nächstenliebe für uns hergibt. Das möchte ich jetzt hier an alle, die hier mithelfen, beim Vor- und Nachbereiten wirklich sagen. Das zeigt, dass in diesem Augenblick andere für euch Priorität haben. In unserer heutigen Zeit, wo alles nur oberflächlich ist, lasst uns doch hier in der Gemeinde ein Ort sein, wo Menschen Priorität haben. Wo wir Gottes Liebe zwischen uns sichtbar werden lassen. Liebe füreinander haben. Gastfreundschaft leben. Respekt unseren Mitmenschen zollen. Eine Willkommenskultur etablieren, wo jedem klar wird, ich bin hier gewollt. Hier wird sich Gedanken um mich gemacht. Nächstenliebe üben. Verständnis geben. Auch Akzeptanz zeigen. Wenn jemand in diese Gemeinde zu Besuch kommt, dann ist uns diese Person wichtig. Vielleicht kennst du sie nicht einmal. Aber sie muss dir wichtig sein, und zwar in der Liebe Gottes. Ich weiß, es ist nicht immer leicht mit Menschen. Es fordert uns manchmal richtig heraus. Unsere Geduld, unser Verständnis, unsere Zeit und manchmal kann es auch unsere Nerven herausfordern. Es ist ein Lernprozess, mit Menschen umzugehen. Aber wer Gott im Herzen hat, der will das Beste für seine Mitmenschen. Wenn du es noch nicht verinnerlicht hast, dann bitte Gott, dass er dir Menschen ins Herzen legt, dass du ein offenes Herzen für sie hast, dass sie dir nicht egal sind, dass du nicht sagst, ich meine mir, sondern dass du losgehst und siehst, da brauchen Menschen meine Hilfe. Da bettelt jemand am Straßenrand, kann ich ihm Brötchen kaufen? Da geht eine alte Frau mit ihrem schweren Koffer die Bahntreppe runter, ich bin für sie da. Nichts davon rettet die Welt, aber es sind Anfänge, Menschen zu lieben, den ersten Schritt zu tun, überhaupt eine Liebe für Menschen zu empfinden. Wenn man in die Foren guckt, besonders in die christlichen, ich bin erschrocken, es erschreckt mich wirklich, wie unchristlich Christen über Menschen reden können. Wie sie es zweiteilen. Wir sind besser, die sind schlechter. Oder noch was. Nur diese Richtung hat den richtigen Glauben, alle anderen Richtungen sind falsch. Wie man sich übereinander stellt. Das ist nicht Gottes Sicht von Menschen. Und er sieht jeden Menschen genauso an, wie er dich ansieht. Es gibt da keinen Unterschied. Und er will für alle Menschen dasselbe wie für dich. Er möchte eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Und wisst ihr was? Du bist der Brückenbauer. Du bist der Brückenbauer zwischen Gott und den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Im Normalfall wird keiner aufstehen und die Bibel aufschlagen und lesen und ich bin Christ. Nein, er wird jemanden sehen, der sich Christ nennt. Er wird dich sehen. Er wird gehen und suchen. Und dann wird er sagen, ich sehe Gott in dir. Ich sehe, dass du anders bist. Ich möchte es auch haben. Ich möchte genauso werden. Ich möchte diesen Frieden, den du hast, erleben. Und aus diesem Grund haben wir an unsere Gemeinde DNS genommen. Menschen sind unsere Priorität. Sie sind Gottes Priorität. Sie sind Gottes Auftrag an uns. Sie sind ein Lebensstil für uns. Ich sehe hier noch nicht 80.000 Menschen drin, die in Minden wohnen. Lasst uns den Menschen zeigen, dass sie uns wichtig sind. Jeden Tag, jede Woche, wann immer sich die Chance bietet, dass wir auf sie zugehen können, dass wir uns in sie investieren können. Und es ist egal, woher sie kommen. Egal, wer sie sind, was sie sind. Sie sind uns wichtig. Jeder Mensch soll uns wichtig sein, weil Gott sind sie wichtig. Amen.